Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, ich starte direkt mit der Meldung des Tages. Na, nicht des Tages, aber schon eine der, sagen wir mal, doch interessantesten Meldungen der letzten Tage in Bezug auf China. Und das ist, dass die chinesische Social Media App Xiaohongshu, die bisher so gut wie niemand kannte, an die Spitze der US App Store Charts geklettert ist und dort für ordentlich Aufsehen sorgt. Hintergrund ist, dass die USA die bisher beliebteste chinesische App, die wir bei uns haben, TikTok, verbietet und das dazu geführt hat, dass die sogenannten TikTok-Flüchtlinge, wie sie es selbst bezeichnen, einen Ausweg suchen. Und das Ganze ist wirklich sehr, sehr interessant. Kann man von verschiedenen Perspektiven beleuchten. Und das werde ich heute machen und erstmal erklären, was ist eigentlich Xiaohongshu. Also Xiaohongshu wurde 2013 gegründet, war damals eigentlich eine Plattform in China, die eher Produkte bewertet hat, die sich aber dann relativ bald eher so ein bisschen Richtung Lifestyle orientiert hat und dann so klassisch auch wie andere Social Media Apps eben mit Bildern teilen, Kurzvideos und so weiter geglänzt hat. Xiaohongshu heißt übrigens übersetzt, also kleines rotes Buch, hat aber nicht direkt was mit jetzt Mao zu tun. Der ist ja auch bekannt geworden für sein rotes Büchlein, wo er seine Gedanken, Zitate und so weiter, Gedichte gesammelt hat. Also es ist jetzt keine Propaganda-App oder jetzt auch nichts direkt besonders Historisches, aber ja, man hat sich dafür entschieden, ist eben sehr einprägsam. Das Besondere an der App und warum sie auch dann so erfolgreich wurde in China ist, dass sie ja eben so ein bisschen über das Gewöhnliche hinausgeht. Also in China ist ja ganz oft so, dass den Leuten so ein bisschen Wissen fehlt, was eben, sagen wir mal, das Exotische angeht. Also andere Länder, andere Marken. Und das hat Xiaohongshu relativ gut gemacht. Und zwar, indem sie einfach dort wirklich die, Inhalte der Creator in den Vordergrund gerückt hat. Also im Prinzip ist, dass man sagt, ja, es ist halt alles benutzergeneriert und gleichzeitig den E-Commerce dann optimal integriert hat. Und so ist zum Beispiel jetzt so, wenn ich jetzt hier in Bangkok bin und jetzt Xiaohongshu als App öffne, dann finde ich jetzt hier eben dann lokale Empfehlungen. Ja, dann sind andere Leute, Chinesen logischerweise meistens, hier gewesen und haben dann irgendwelche Sachen bewertet. Das kann irgendein Restaurant sein, das kann aber auch irgendeine Aktivität sein. Sagen, hier, geh mal in dem Kanal lang und mach das und das. Und das hat eben sehr gut geklappt und hat eine Lücke sozusagen nochmal geschlossen zwischen diesem reinen E-Commerce oder auch den anderen Apps oder diesem klassischen Social Media. Das ist eben, ja, es ist eine Art Super-App insofern, dass sie viele Sachen abdeckt. Sie ist eben, wenn wir es mit uns vergleichen, irgendwo zwischen TripAdvisor, Instagram und Reddit. Nachteil ist natürlich so ein bisschen, es ist Winner-Takes-It-All-Prinzip. Ja, wenn du irgendwo hingehst und guckst, okay, was kann ich hier direkt machen, dann wird halt irgendwas empfohlen, was ja besonders stark gerankt ist und dann rennen dort eben alle hin. Ja, das ist immer so ein bisschen der Nachteil. So, und was ist jetzt hier passiert? Also, wie gesagt, TikTok in den USA momentan steht so vor einer Verbotswelle, da will ich heute nicht direkt drauf eingehen, aber ja, ihr wisst, wie das ist. Es gehört eben zu ByteDance. ByteDance, eine der wertvollsten chinesischen Firmen, die in China Douyin haben und das Ganze heißt im Ausland TikTok und ja, da gibt es eben verschiedene Vorwürfe, warum man das verbieten will. Das muss jeder selbst entscheiden, ob das so Sinn macht, ob das dann so kommt, muss man schauen. Momentan steht im Raum, dass es möglicherweise auch verkauft wird an eben die Amerikaner, damit sie besser darauf aufpassen können. Aber das ist erstmal so der Stand. Und jetzt ist eben interessant, dass sich dann viele für Xiaohongshu angemeldet haben. Also Amerikaner, aber auch andere TikTok-Nutzer. Und da muss man jetzt mal sagen, passt das überhaupt? Denn ja, natürlich, bisher ist Xiaohongshu eine reine chinesische App. Das heißt, nicht nur die Nutzer, es gibt ungefähr so 300 Millionen aktive Nutzer. Davon sind 40% in den 90er und ca. auch 40% in den 2000er Jahren geboren. Also sprich, Großteil ist sehr, sehr jung. Und auch eben ja sehr, sehr für nicht nur das Internet affin, sondern auch für die chinesische Kultur und die chinesischen Apps. Das heißt, diese App ist nochmal komplett anders. Und die meisten, die nutzen, ich würde sagen fast jeder aus dem Ausland, der muss eben auf Übersetzungstools zurückgreifen. Und das ist sicherlich so ein bisschen das Problem. Und umso überraschender ist es, dass es gekommen ist. Ja, weil bei TikTok ist ja so, die greifen vornherein auf Englisch. Das ist ja was ganz anderes, aber Xiaohongshu eben nicht. Ja, jetzt aber so, dass es eben viele nutzen. Und da muss man sich erstmal fragen, was sind jetzt da die genauen Auswirkungen? Also kurzfristig ist es so, es sind viele auf diesen Zugang direkt aufgesprungen in China. Die haben es jetzt versucht auch zu nutzen. Andere Plattformen haben versucht, da ein bisschen was zu machen, haben Werbung geschaltet auch. Aber letztendlich ist es eben so, dass kurzfristig ja erstmal das so ein kleiner Hype ist. Wobei, ich habe eben mir das auch ein bisschen genauer angeschaut und es war schon interessant, dass da teilweise jetzt die Amerikaner und die Chinesen wirklich anfangen, sich darüber auszutauschen und dass die dort wirklich auch interagieren. Das heißt, dass man jetzt nicht nur irgendwelche Sachen teilt, sondern auch irgendwelche Themen. Ja, dass man zum Beispiel Lebenshaltungskosten vergleicht oder halt irgendwelche Memes macht, die ja die verschiedenen Lebensstile vergleichen. Also das ist schon ein bisschen mehr. Aber das Problem, um das mal direkt zu benennen, ist natürlich hier relativ einfach. Und das ist schon kurzfristig einfach, dass ja die Übersetzung halt überhaupt nicht passt und dass es von der Benutzerfreundlichkeit sehr, sehr schwierig ist. Ja. Das heißt, du müsstest jetzt erstmal überlegen, als Xiaohongshu, kannst du hier jetzt wirklich eine Version anbieten? Willst du das machen, die dann wirklich auch die ausländischen Nutzer mit eingliedert? Geld hat übrigens Xiaohongshu ganz gut. Die haben auch sehr prominente Sponsoren. Also da sind unter anderem Tencent und so mit dabei. Das Unternehmen macht auch Gewinn und es ist immer wieder im Gespräch gewesen, dass ein Börsengang kommt. Muss man mal schauen, ob das der Fall ist. Aber wie gesagt, wenn da Konzerne wie Alibaba und Tencent hinten dran stehen, also an der Finanzierung wird es nicht scheitern, aber es ist halt ja immer die Frage jetzt, betreibt man dann so einen Riesen-Act, um neue Wege zu gehen, um letztendlich auch möglicherweise die App zu verfälschen. Ja, was ist das andere Problem? Also ja, jetzt erstmal kurzfristig Sprache, okay, kriegt man geregelt, theoretisch, technisch. Aber natürlich ist da noch viel mehr hinten dran. Und das muss man jetzt ganz kurz beleuchten, ob so eine App wirklich eine Chance hat, für uns im Westen in Frage zu kommen oder ob die Chinesen hier jetzt zum Beispiel einfach wirklich es schaffen, plötzlich mit ihren Apps bei uns einzuschlagen. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, es ist erstmal nur ein Hype und es ist auch eine Trotzreaktion. Denn warum überhaupt Xiaohongshu? Man hätte ja auch einfach sagen können, hey, uns stinkt das richtig, dass ihr hier uns reinspuckt in die Suppe und TikTok verbietet. Wir gehen jetzt zu, ja, gibt ja einige andere Apps, die dann in Frage kommen würden. YouTube Shorts oder Instagram. Nein, man geht bewusst zu den Chinesen. Also es ist erstmal wirklich ein Protest sozusagen der Nutzer, nach dem Motto, ja, also wenn die Chinesen meine Daten wollen, wenn ihr das denn vorwirft, hier sind sie. Ja, also es ist schon natürlich auch ein Stück weit Sarkasmus, der hier sogar mitschwingt, dass man nämlich auch sagt, ja, es ist ja nicht so, als wenn ihr normalerweise unsere Daten nicht bekommt. So sehe ich es natürlich ein Stück weit auch, aber klar, der Vorwurf ist dann immer, dass die in China ganz anders behandelt werden. Und insofern, ja, muss man erstmal sich fragen, wie lange hält das an? Aber das eigentlich Interessante ist natürlich, dass ja so eine App auch nur immer so stark ist, weil sie gewisse Anreize setzt für die Content Creator. Und das ist bei Xiaohongshu sicherlich nicht für alle der Fall. Was meine ich damit? Ja, man muss natürlich auch irgendwie monetarisieren. Und dass zum Beispiel eben YouTube so gut funktioniert oder auch letztendlich TikTok, liegt ja daran, dass wenn du entsprechend Inhalte produzierst, du dort auch dann Geld verdienst. Und das hält eben die starken Content-Creator bei der Stange, die sagen, okay, wenn ich hier gute Inhalte liefere, wir wissen ja, Content ist am Ende King, wenn ich hier guten Content liefere, wird das kompensiert oder ich kann zumindest in irgendeiner Form ein Geschäftsmodell dranhängen. Und das ist bei Xiaohongshu für die westlichen Nutzer eben wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, weil das alles auf China ausgerichtet ist. Ja. Insofern glaube ich nicht, dass jetzt Xiaohongshu hier zu dem neuen großen digitalen Teich wird, wo alle drin sich tummeln werden und was dann sozusagen TikTok ablöst und dann dort für die ganz große langfristige auch Euphorie sorgt. Aber interessant ist natürlich, dass wir hier wirklich mal sehen, dass es auch mal in die andere Richtung gehen kann. Dass plötzlich die Chinesen etwas haben, wo man sagt, hey, das gibt es bei uns noch nicht. Und bei TikTok war es ja auch so. Und natürlich, wir haben eigentlich diese Great Firewall, also die sozusagen unsichtbare digitale Barriere, die sozusagen den Westen und China trennt, die ja in erster Linie auf China zurückzuführen ist, die irgendwann gesagt haben, hey, wir wollen sozusagen zum einen unsere Internetwelt schützen, zum anderen aber auch unsere Inhalte zensieren. Ja, das sind ja zwei Gründe, habe ich auch schon mal, glaube ich, dargelegt. Und jetzt bricht das Ganze mal so in die andere Richtung auf, weil es ist ja so, die Chinesen nutzen ja teilweise eben auch VPNs, um westliche Inhalte zu sehen. Ja, also die, es muss einem immer klar sein, die Chinesen wissen wesentlich besser, was bei uns vor sich geht, als umgedreht. Weil sie zum einen neugieriger sind aus meiner Sicht, aber auch, weil sie sich die Sachen eben anschauen. Umgedreht, obwohl wir es ja auch teilweise könnten, weil es auch nicht ganz so einfach braucht für manche Sachen dann eine chinesische Nummer. Aber wir haben ja keine Ahnung wirklich, was in China vor sich geht. Die allerwenigsten. Wer den Podcast hier hört, der ist ein bisschen besser informiert. Dann nochmal der Hinweis, abonniert ihn gerne, empfehlt ihn gerne weiter, lasst eine gute Bewertung da. Aber die meisten haben ja keinen Plan. Selbst ich konsumiere relativ wenig jetzt rein chinesische Inhalte, muss ich zugeben. Ja, liegt natürlich auch an der Sprache. Und das ist aber jetzt mal zum ersten Mal so ein Schritt wirklich in die andere Richtung, wo sich Leute damit beschäftigen. Und was ich daran eben so gut finde, ist, dass man da einiges sieht. Und zwar, dass die junge Generation sich da viel weniger aus der Ideologie macht. Man kann diese Generation für viele Sachen kritisieren. Aber bei diesen Sachen sind sie viel weniger ideologisch. Und das sieht man auch in Umfragen, dass die junge amerikanische Bevölkerung China überhaupt nicht so kritisch sieht. Die ist jetzt auch bei sowas sehr pragmatisch und sagt, am Ende zählt für uns der Nutzen. Das ist wie mit diesen ganzen Apps mit Temu und Shein. Die kann man sicherlich kritisieren. Aber am Ende sagen die auch, hey, was ist für uns der Nutzen? Was haben wir für Alternativen? Wo ist für mich jetzt in dem Moment der Wert? Was kriege ich da wirklich raus? Und solange da nichts komplett, sage ich mal, Unmoralisches passiert oder als komplett verwerflich, ist es den Leuten halt dann egal, weil die sagen, ja, ob jetzt China da irgendwie ein anderes System hat, das interessiert mich doch in meiner Situation überhaupt nicht. Und die interessiert auch weniger, was dann teilweise ja politisch immer berichtet wird. Das sieht man auch beim Austausch. Also das gibt es ja auf ganz vielen Ebenen, dass die jüngere Bevölkerung, gerade die sich auch im Internet austauscht, ich glaube, ein klassisches Beispiel ist so die Gaming-Welt, wo alle im Prinzip am Ende, ja, jeder ist da halt unter sich in seinem Bereich und das sind Spieler und da ist, glaube ich, ziemlich egal, wo man herkommt, ja. Beim Sport hast du es eher noch, weil ein bisschen mehr Nationalbewusstsein mit drin ist, aber auch, ja, da, und ich sehe das auch, wenn ich jetzt hier unterwegs bin, wenn man sich mit irgendwelchen Leuten irgendwie unterhält, da ist das überhaupt gar nicht so ein Thema großartig. Das wird immer so dargestellt, als wenn diese Länder sich so abgrundtief hassen, aber die Spannungen sind oft eben politisch und wir wissen auch, dass es eben viel Kalkül, was damit reinfließt, das sind viele Sachen, die auch Machtkämpfe sind. Und dann das andere sind eben die Medien, ja. Aber dass jetzt sozusagen alle per se so eine Einstellung haben, macht doch überhaupt keinen Sinn, ja. Jeder hat am Ende ganz andere Sorgen und muss sich jetzt da nicht drauf einschießen. Und das sollte einem ein bisschen zu denken geben, wenn man jetzt solche Entwicklungen hat, dass doch mal in die andere Richtung gehen kann. Und für China ist jetzt auch mal wieder eine Chance, sich so zu präsentieren, ohne dass sie da irgendwie großartig was machen mussten. Das war sicherlich jetzt so ein bisschen Zufall. Mal schauen, wie sich das alles entwickelt. Aus meiner Sicht, ja, wie gesagt, ist es eher so ein bisschen so ein Hype. Ich finde es aber mal interessant und schon ein Stück weit witzig. Und bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich werde es nicht jede Woche hier verfolgen, also in dem Podcast, weil ja, am Ende ist es halt ein Teil von unserer Social-Media-Welt, die jetzt aber nicht über die Wirtschaftsleistung oder die Zukunft dieser Länder entscheidet. Aber ich bin mal gespannt, ob TikTok dann wirklich an die Amerikaner geht, möglicherweise verkauft wird. was mit Xiaohongshu passiert. Also Xiaohongshu wird sicherlich seinen Weg gehen, wäre auch für mich sehr, sehr spannend, falls die wirklich an die Börse kommen. Ist eine der stärksten Apps in China, wird wirklich sehr, sehr gut genutzt. Ach so, vielleicht noch ein Wort dazu. Wer nutzt das eigentlich genau in China? Ich habe gesagt, ja, ihr die Jungen. Aber eine Sache noch, um euch immer so ein bisschen Eindruck zu geben. Und zwar könnt ihr mal schätzen, wie viele weibliche und wie viele männliche Nutzer hat Xiaohongshu. Und da werdet ihr wahrscheinlich überrascht sein, denn die weiblichen Nutzer machen fast 80% aus. Das liegt daran, dass Xiaohongshu so ein bisschen qualitativ hochwertiger ist und das macht in China schon Unterschied. Generell ist es so, dass dort die Frauen wesentlich interessierter an solchen, also einmal Lifestyle-Sachen sind, aber eben auch an Sachen wie Reisen. Man sieht es auch im Ausland, da sind die Zahlen zwar nicht so gravierend unterschiedlich, aber dass eben zum Beispiel viel mehr Frauen, Chinesen, ins Ausland reisen. Und das spiegelt sich natürlich in solchen Zahlen auch stärker wider. Die sind oftmals auch ein bisschen gebildeter. Xiaohongshu ist eher ein bisschen elitärer. Nicht falsch verstehen, wir würden das, glaube ich, gar nicht so bezeichnen, aber für chinesische Apps kann man es schon so sagen. Dazu passt auch, dass die meisten Nutzer tatsächlich aus Städten der ersten oder zweiten Kategorie kommen, und zwar 85%. 85% der Xiaohongshu-Nutzer kommen aus den hochentwickelten chinesischen Städten. Auch das sagt einiges aus. Und da ist eben in China schon nochmal ein großer Unterschied, den es so bei uns nicht gäbe, dass die ländliche Bevölkerung, aber auch, sagen wir mal, einfach die etwas weniger gebildete Schicht, dazu gehören natürlich auch viele Männer, die nutzen das nicht. Ja, die können damit gar nichts anfangen, weil es eben ja was ist, was eher kulturell ist, was eher auch ein bisschen, man muss sich da ein bisschen reinlesen. Ja, das ist meistens sind das eher auch so Berichte und so. Insofern ist das schon nochmal ein großer Unterschied zu anderen Apps mit einem großen Potenzial. Am Ende 300 Millionen Nutzer jetzt schon. Ich denke, dass da noch sehr viele Chancen sind und dass das ja ein spannendes Ding ist. Ja, also, das war Xiaohongshu von verschiedenen Seiten durchleuchtet. Ich hoffe, ich konnte für dich mal wieder ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Und vielleicht hast du die App ja auch schon runtergeladen und da selbst mal reingeschaut. Ich glaube, in Deutschland, ja, wenn ihr in der Stadt wohnt, könnt ihr ja mal schauen. In der Stadt, wo ab und zu mal ein paar Ausländer sind, Chinesen, dann werdet ihr sehen, dass dort sicherlich auch ein, zwei Empfehlungen zu finden sind. Könnt ihr mal gucken, ob das so für euch Sinn macht. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia, hui, qian.